Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wenn man älter wird, dann habe ich festgestellt, denkt man öfters zurück an seine Kindheit und es fallen einem so Dinge ein, was man damals so gemacht hat. Und in der Tat, manches hat sich geändert, vieles ist aber auch gleich geblieben. Eines, was man feststellen kann, Kinder lassen sich schnell von etwas begeistern, aber genauso schnell kann die Begeisterung auch wieder nachlassen. Ich habe als Kind eine Zeit lang Briefmarken gesammelt. Keine Ahnung, wie ich damals drauf kam. Irgendjemand hat mir so ein Album geschenkt und irgendwie war das damals in. Aber nach einer gewissen Zeit Briefmarken sammeln, hat meine Begeisterung für die Philatelie deutlich nachgelassen. Und ich fing an, deutsche Zigarettenschachteln zu sammeln. Lebte ja damals in Siebenbürgen und damals war das was Besonderes. So ein Marlboro-Päckchen oder Kent gab es damals noch, habe ich heute gar nicht mehr gesehen. Gibt es wahrscheinlich nicht mehr diese Marke. Und noch andere, HB und keine Ahnung, Ernte 3 und Ernte, irgendetwas mit Ernte, ja, habe ich gesammelt. Ernte 23. Aber auch das wurde irgendwann mal alt. Wohin mit den ganzen Zigarettenschachteln? Und ich fing an, Bildern von Schauspieler und Schauspielerinnen in Postkartenformat zu sammeln. Aber in einer gewissen Zeit lagen die auch nur in der Schublade herum. Man hat vieles angefangen und ist nicht immer dran geblieben. Und sehr wahrscheinlich haben die meisten Kinder schon mal den Spruch von ihren Eltern gehört, Junge oder Mädel, wo ist dein Durchhaltevermögen? Du musst auch mal eine Sache dranbleiben. Vor allem, wenn es darum ging, ein Instrument zu lernen. Ja? Wenn dann das Durchhaltevermögen nachlässt, dann sind Eltern frustriert und vielleicht die Lehrer auch. Ausdauer, Durchhaltevermögen sind Eigenschaften, die auch für unseren Weg in der Nachfolge sehr wichtig sind. Wir haben die letzten paar Sonntage hier in den Predigten diese Pilgerlieder betrachtet, das sind Lieder, die sehr wahrscheinlich von hebräischen Gläubigen gesungen wurden, während sie unterwegs waren nach Jerusalem zum Tempel oder zu einem dieser großen jüdischen Feste. Und ich finde diese Psalmen wunderschön. Ich bin der Meinung, dass sie uns auch heute etwas zu sagen haben, auch wenn wir nicht zu einem Wallfahrtsort pilgern, sondern wir sind auch Pilger, wir sind unterwegs durch dieses Leben. Und die Psalmen, sie sprechen auch in unser Leben, auf unseren Glaubensweg hinein und schenken uns Orientierungshilfe. Und sie können uns auch Trost geben. Heute wollen wir Psalm 129 gemeinsam betrachten und da geht es eben um Ausdauer, um Durchhaltevermögen auf dem Weg. Und jeder, der schon mal eine Bergtour gemacht hat, weiß, dass man nur den Gipfel erreicht, wenn man dran bleibt, trotz Muskelkater, trotz wunden Füßen und schmerzenden Knien, trotz schleichender Müdigkeit dran bleibt und einen Schritt nach dem anderen weitergeht. Lass uns diesen Psalm gemeinsam lesen. Ein Pilgerlied. Seit frühester Jugend haben meine Feinde mich oft bedrängt. So soll Israel sprechen. Seit frühester Jugend haben meine Feinde mich oft bedrängt, dennoch haben sie mich nicht überwältigt. Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen, doch der Herr ist gerecht. Er hat durchschnitten den Strick der Gottlosen. Mögen beschämt werden und zurückweichen alle, die Zion hassen. Mögen sie sein wie das Gras auf den Dächern, das verdorrt, noch bevor es halb gewachsen ist, womit der Schnitter seine Hand nicht füllt, noch der Garbenbinder seinen Arm. Und die Vorübergehenden sollen nicht sagen, der des Herrn Segen über euch. Wir segnen euch im Namen des Herrn. Punkt. So klingt also dieser zehnte Psalm in der Reihe dieser Wallfahrtspsalmen. Und es ist vielleicht ein Psalm, den man schnell überliest, so in der Bibellese, weil man denkt, ja, das ist ein Psalm für Israel. Und in der Tat ist es ein Wort für Israel. Und doch glaube ich, können diese Worte auch für uns heute etwas bedeuten. Ich habe als Überschrift einfach über diesen Psalm geschrieben, Durchhaltevermögen auf dem Weg des Glaubens. Denn es geht hier darum, dass das Volk Gottes trotz der vielen Angriffe, trotz Attacken und Verfolgung und Verschleppung und Exil mit Ausdauer seinen Weg gegangen ist und durchgehalten hat und auch heute noch existiert. Seit frühester Jugend haben meine Feinde mich oft bedrängt, so soll Israel sprechen. Das Volk Israel wird hier als Einzelperson verstanden. Eine Person, die von sich spricht, seit frühester Jugend haben meine Feinde mich oft bedrängt. Dennoch haben sie mich nicht überwältigt. Sie haben mich nicht ausgelöscht. Wenn wir die Geschichte Israels überdenken, dann muss man schon sagen, dass es im Großen und Ganzen eine Geschichte voll Leid und Unterdrückung war. Seit seinen Anfängen als Nation bis ins 21. Jahrhundert wurde dieses Volk immer wieder unterdrückt oder schikaniert. Immer wieder gab es jemanden, der seinen Rücken sozusagen pflügte. Und in der jüngeren Vergangenheit waren es Hitler und die Nazis, die in ihrem Wahn die Juden systematisch auslöschen wollten. Aber Israel gibt es immer noch und heute sogar als unabhängigen Staat. Das Volk Israel, es ist ein Beispiel für Durchhaltevermögen, für Ausdauer. Wie sieht es aus in unserem christlichen Glauben? Wie ausdauernd ist unser Glaube? Womit würden wir ihn vergleichen? Vielleicht mit einem zarten Pflänzchen, das immer optimalen Wetterbedingungen nur braucht, um blühen zu können? Oder gleicht unser Glaube doch eher einer gestandenen Staude, die manchen Sturm und manche Dürre und manche Widrigkeit und manches Trampeln übersteht? Ich habe mir diese Frage selbst gestellt. Hat dein Glaube Bestand? Hält er durch? Wenn der kalte Wind bläst und der Sturm hochzieht in Form von Schwierigkeiten und Anfechtungen und Versuchungen und Enttäuschungen und Angriffen und Krankheiten und zerbrochenen Träumen. Das Leben des Glaubens ist Angriffen und Stürmen ausgesetzt. Das ist das Erste, was wir für uns aus diesem Wort hier entnehmen können. nicht nur das Gottesvolk im Alten Testament standen unter ständigen Angriffen, sondern auch das neutestamentliche Gottesvolk. Wir Christen, wir werden angegriffen und auch verfolgt. Und auch uns konnte der Feind nicht auslöschen. Denken wir mal an Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Das Leben Jesu hier auf Erden war ständigen Angriffen ausgesetzt. Sein öffentlicher Dienst begann mit 40 Tagen der Versuchung in der Wüste und es fand seinen Höhepunkt in der unbeschreiblichen schweren Nacht in Gethsemane und mit der Kreuzigung auf Golgatha. Kein Mensch wurde je so gnadenlos, so furchtbar von innen und von außen angegriffen wie er. Und wenn wir nur an die Stunde der Passion denken, wie er am Kreuz hing und Gedanken der Fürsorge und der Vergebung hatte und wie er mit einer unglaublichen und unbegreiflichen Liebe für uns betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann können wir nur staunen. Jesus musste unbeschreibliche Angriffe erdulden. Er hielt durch. Er ist für uns das absolute Vorbild, wenn es um Durchhaltevermögen geht. Und gut, vielleicht denkt jetzt jemand, ja, aber das war doch der Sohn Gottes. Die zweite Person der Gottheit. Er war eben nicht nur Mensch, er hatte nicht eine sündige Natur, wie wir eine sündige Natur haben, sondern er war auch Gott zugleich. Nun, nicht nur Jesus, sondern auch der Apostel Paulus ist uns ein Vorbild, wenn es um Ausdauer und Durchhaltevermögen geht. Und er war nur Mensch. Und wenn wir seine Geschichte lesen, ich bin gerade dabei, im Neuen Testament durch die Apostelgeschichte zu lesen, in meiner Bibel lese, da merkt man, wie viel Angriffen und Stürmen er ständig ausgesetzt war. Und ich lese uns mal einen Textabschnitt aus 2. Korinther, Kapitel 11, das fasst zusammen, ja. Wir kennen vielleicht den Abschnitt, aber zur Erinnerung hilft es uns, wenn wir diese Texte immer wieder mal lesen. Was Paulus da schreibt in Korinthern: Ich bin öfters im Gefängnis gewesen und häufiger ausgepeitscht worden. Unzählige Male hatte ich den Tod vor Augen. 5-mal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten oder die 40 weniger einen. 3-mal wurde ich von den Römern ausgepeitscht und 1-mal hat man mich gesteinigt. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. 1-mal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahren geraten. Durch Flüsse, die über die Ufer getreten waren und durch Räuber Gefahren drohten mir von meinem eigenen Volk ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich falsche Brüder verraten. Mein Leben bestand aus Mühe und Plage, aus durchwachten Nächten, aus Hunger und Durst. Ich habe oft gefastet und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Aber das ist noch längst nicht alles. Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. Wenn einer schwach ist, dann trage ich ihn mit. Wird jemand vom Bösen überführt, versuche ich ihn unter Einsatz all meiner Kräfte zu helfen. So schreibt der Apostel Paulus den Korinthern. Nichts von all diesen Schwierigkeiten von innen und von außen, allen diesen Leiden, die er dadurch machen musste, hatten die Macht, ihn von seinem Weg abzubringen. Nirgends lesen wir, dass der Apostel Paulus jemals gezweifelt hätte, dass seine Entscheidung damals auf der Straße nach Damaskus eine falsche Entscheidung gewesen wäre oder alles nur eine Illusion. Eine Fata Morgana, ganz im Gegenteil. Gegen Ende seines Lebens konnte er den Philippern schreiben: Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir ist, bewusst zurück. Und ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Das ist Ausdauer. So sieht Dranbleiben aus. Durchhaltevermögen. Wenn wir auf die 2000 Jahre Kirchengeschichte zurückblicken, können wir eins sagen: Der Weg des Glaubens ist keine Modeerscheinung. Er wurde von vielen vor uns gegangen und er hat Bestand. Es ist ein Weg, der zum Ziel führt. Selbst wenn wir unterwegs viele Stürme und Angriffe erleben müssen. Im Gegensatz zu diesem Weg steht der Weg der Gottlosen. Der Psalmist verwendet in diesem Lied sehr anschauliche Bilder, um zu zeigen, wie vergebens und auch fruchtlos, ich nenne es mal so, der Weg dieser Welt ist, der Weg derjenigen ist, die Gott ignorieren. Schauen wir uns mal die Verse 3 und 4 und 6 und 7 an. Im Grunde drücken diese Bilder aus, das Leben, wie es gelebt wird in dieser Welt ohne Gott, ist fruchtlos, letztlich vergebens. Vers 3, Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Doch der Herr ist gerecht, er hat durchschnitten den Strick der Gottlosen. Lass mal dieses Bild hier auf euch wirken. Israel, das hier für den gläubigen Menschen steht, liegt am Boden. Und die Feinde, sie spannen ihre Ochsen vor den Flug und beginnen tiefe Furchen in Israels Rücken zu pflügen. Und der Pflug, er grabt sich in Haut und Fleisch, das Blut spritzt, die Schmerzen sind unerträglich. Als ich das so las, da musste ich denken, dieses Bild, es beschreibt eigentlich sehr anschaulich die systematische Grausamkeit der Nazi-Verbrechen an den Juden. Wie mit einem Flug wurde Israels Rücken zerschunden. Aber dann, plötzlich, wird der Strick durchgeschnitten. Manche Ausleger sind der Meinung, dass hier mit Strick das Geschirr der Pflüger gemeint ist, beziehungsweise die Stricke, mit denen der Pflug an den Ochsen gehängt war. Zur rechten Zeit durchschnitt der gerechte Herr das Geschirr des Pflügers. Und plötzlich stand der Pflug still. Diejenigen, die dachten, sie könnten die Menschen, die zu Gott gehören, unterdrücken und mit Füßen trampeln, mussten erkennen, wie ihre ganze Arbeit vergebens war. Die Stricke sind durchtrennt. Der Ochse zieht nicht mehr den Pflug. Trotz der vielen Schmerzen und Wunden, die dem Volk Gottes zugefügt wurden, konnte man es nicht auslöschen. Und das Gleiche, meine Lieben, es gilt auch uns Christen. Der Kirchenvater Tertullian hat es so ausgedrückt während der Christenverfolgung im ersten Jahrhundert im Römischen Reich: Je öfter wir von euch niedergemäht werden, desto zahlreicher werden wir. Das Blut der Christen ist der Same der Kirche. Bis auf den heutigen Tag. Hat sich die Feindseligkeit der Welt den Christen gegenüber nicht geändert? Wir erleben das vielleicht nicht so krass in unserem Land oder auf unserem Kontinent, aber anderswo auf der Welt gibt es, während wir hier gemütlich sitzen, Christenverfolgung. Und auch da gilt, letztlich stehen die Unterdrücker unverrichteter Dinge da. Der Glaube hat Bestand. Das zweite Bild in den Versen 6 und 7 vermittelt eine ähnliche Wahrheit, und es ist fast so, als würde uns hier eine Karikatur mit Worten gezeichnet werden, die dem Volk Gottes ein gewisses Lächeln entlocken. Diejenigen, die dem Volk Gottes Schaden zufügen, sind so wie das Gras auf den Dächern, das verdorrt noch bevor es halb gewachsen ist. Die Dächer der Wohnhäuser im Nahen Osten, heute noch, bestanden nicht aus Dachziegeln, wie wir das hier bei uns in unserem Breitengraden kennen, sondern die waren flach und waren aus einer dünnen Lehmschicht. Und auf dieser dünnen Lehmschicht konnte sehr wohl etwas Gras wachsen. Aber dieses Gras hatte keine Chance, denn es hatte keine tiefen Wurzeln, es konnte keine tiefen Wurzeln schlagen. Wenn die sengende Mittagssonne auf das Dach schien, da war es bald verdorrt. Keiner konnte hier eine Ernte erwarten, kein Schnitter würde hier seine Zeit vergeuden. Keiner, der an so einem Haus vorbeiging, würde also sagen: Hey, was habt ihr hier für eine gute Ernte? Großer Segen liegt auf euch. Hier kann man toll mähen. Nee, nicht auf dem Flachdach. Und ich denke, durch dieses Bild wird hier vermittelt, dass das Leben ohne Gott, wie es in der Welt gelebt wird, ohne Gott, fruchtlos bleibt. Man kann von so einem Leben keine große Ernte erwarten. Da gibt es vielleicht immer wieder mal kurze Begeisterungsphasen, die wie das Gras auf einem Flachdach hochsprießen, aber genauso schnell verdorrt und vorbei ist es. Sehr typisch für das Leben in dieser Welt sind stolze, gottverachtende Unternehmungen und Vorhaben, die alle letztlich eben, wie gesagt, fruchtlos und umsonst sind. Das sehen wir durch diese zwei Bilder. Nun kann es aber passieren, dass der Lauf dieser gottlosen Welt, die Art und Weise, wie Menschen, die Gott nicht kennen, Gott und auch die Gläubigen, das Volk Gottes verachten, wie sie uns einfach den Weg hier erschweren, dass diese Dinge in uns einfach eine Empörung auslösen und hervorbringen. Oder anders gesagt, wenn die Wunden, die sie uns zugefügt haben, diese Furchen auf unserem Rücken wehtun und brennen, dann kann es sein, dass in uns die Wut, eine richtige Wut aufsteigt und wir mit dem Psalmschreiber schreien können: Mögen beschämt werden und zurückweichen alle, die Zion hassen, mögen sie verdorren und nie Segen empfangen. Kennt ihr das Gefühl? Ich habe es manchmal. Ich habe es eigentlich immer wieder. Steigt immer wieder hoch. Manchmal, wenn ich den Fernseher einschalte und irgendwelche Sendungen sehe, in denen Gott niedergemacht wird, oder einen Artikel lese, in dem das Evangelium sozusagen mit Füßen getreten wird, da kriege ich mir mal so einen Hals. Die Leidenschaft des Glaubens äußert sich manchmal durch Empörung und Wut. So habe ich diesen dritten Gedanken hier zusammengefasst. Und er bedarf vielleicht einer gewissen Erklärung, denn wir fragen uns, ist solch eine Leidenschaft, die sich durch Wut oder auch durch Empörung äußert, überhaupt für einen Christen angebracht? Wenn man sieht, wie es den Gottlosen so gut geht, und selber geht man aber auf dem Zahnfleisch, dann bekommt man manchmal wirklich diese negativen Gefühle. Vielleicht spürt man auch Neid, vielleicht auch Wut oder auch Rachegelüste steigen in unserem Innern hoch. Seien wir doch ehrlich. Was machen wir mit diesen Gefühlen, wo wir am liebsten wünschten, dass alle Gottlosen verdorren wie das Gras ohne Wurzel? Es wäre, denke ich, falsch, zu versuchen, diese Gefühle irgendwie zu entschuldigen. Wir können nicht einmal den Psalmisten entschuldigen, der im alten Bund lebte, denn auch er konnte schon im dritten Buch Mose lesen, dass Gott will, dass wir unsere Mitmenschen lieben. Und dann heißt es in den Sprüchen: Freue dich nicht über das Unglück deines Feindes, freue dich nicht über seinen Sturz. Sprüche 24, Vers 17. Wenn also Jesus lehrte, liebt eure Feinde, sagte er nichts, was nicht auch schon in der einen oder anderen Form im Alten Testament gelehrt wurde. Wir können also weder beim Psalmisten noch bei uns selbst irgendwelche Rachegefühle gegenüber unseren Feinden rechtfertigen. Und ich denke, das ist nicht der Sinn dieses Psalmes. Aber ich denke, wir können daraus Folgendes lernen. Auf dem Weg des Glaubens mit Ausdauer zu gehen, bedeutet nicht, gleichgültig oder unbetroffen zu sein, wenn über Gott und seine Kinder gelästert wird und wenn Ungerechtigkeit geschieht. Eigentlich ärgern wir uns ja nur über die Dinge, die uns wichtig sind. Wenn eine Mutter beobachtet, dass ihr Kind von einem Auto fast angefahren wird, dann schreit sie beide an, das Kind und auch den Autofahrer. In einem gewissen Sinne wäre das Gegenteil von dieser Wut Gleichgültigkeit und Unentschiedenheit. Und ich denke, gerade Gleichgültigkeit im Glauben bringt den Tod der Ausdauer. Man kann nicht mit einer gleichgültigen Haltung dranbleiben oder ausdauernd weitermachen. Vielleicht ist Wut nicht die beste Art und Weise, seine Betroffenheit auszudrücken, aber es ist immerhin der Beweis für Betroffenheit. Zweitens, auf dem Weg des Glaubens mit Ausdauer zu gehen, bedeutet auch nicht, dass wir immer resigniert die Dinge hinnehmen müssen, so wie sie sind. Mit anderen Worten, wir müssen nicht für andere Leute zur Fußmatte werden, auf der die einfach so herumtrampeln können. Also nochmal, Durchhaltevermögen ist kein verzweifeltes Dranbleiben, sondern es ist ein Vorangehen. Und wir müssen dabei nicht unsere Empörung nur einfach runterschlucken, sondern wir dürfen sie ganz ehrlich und aufrichtig, authentisch unserem Gott bringen, weil da ist sie am besten aufgehoben. Nur er kann uns helfen, auch solche Gefühle zu überwinden und letztlich auch die zu lieben, die uns Schmerzen zufügen. Noch ein viertes und letztes möchte ich hier erwähnen und unsere Aufmerksamkeit darauf lenken. Genau in der Mitte des Psalmes befindet sich, glaube ich, der Schlüsselsatz. Es ist dieser Vers 4a. Doch der Herr ist gerecht. Ich denke, das ist der Dreh- und Angelpunkt dieses Liedes. Das Leben des Glaubens hat Bestand, weil Gott zu uns hält. Wir können nur ausdauernd diesen Weg des Glaubens gehen. Wir können nur dranbleiben, weil Gott gerecht ist. Und wenn die Bibel diesen Begriff gerecht verwendet, dann meint sie damit nicht irgendein abstraktes Ideal von dem, was richtig ist, sondern damit ist eigentlich eine persönliche, eine aufrichtige Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf gemeint und mit diesem Begriff beschrieben. Und ich denke, Gerhard von Rath in seiner Theologie des Alten Testaments, er beschreibt und erklärt diesen Begriff sehr, sehr genau. Er sagt, gerecht ist ein Verhältnis oder ein Beziehungsbegriff. Und zwar in dem Sinne, dass er sich auf ein wirkliches Verhältnis zwischen zwei Partnern bezieht. Das heißt also, wenn wir hier in der Mitte, im Zentrum dieses Liedes, dieses Psalms lesen, der Herr ist gerecht, dann bedeutet das, man kann sich auf ihn absolut verlassen. Auf seine Treue ist Verlass. Selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Und es bedeutet, dass unser Durchhaltevermögen letztlich nicht das Ergebnis unserer krampfhaften Anstrengung ist, sondern das Ergebnis von Gottes Treue und von seiner Gnade. Weil Gott gerecht ist, können wir uns total, absolut auf ihn verlassen, denn er hält an seiner Beziehung zu uns fest. Weil das wahr ist, konnten Christen, selbst wenn sie am Ende eines langen Lebens zurückblickten, das von Leiden und von Enttäuschungen und von Rückschlägen und von Depressionen und Krankheiten durchzogen war, ihren Glaubensweg doch als segensreich betrachten. Trotz all den Stürmen, trotz all der Schwierigkeiten, würden Sie also dankbar in dieses Lied hier einstimmen. Seit frühester Jugend haben meine Feinde mich oft bedrängt und dennoch haben sie mich nicht überwältigt. Sie konnten mich nicht auslöschen, denn mein Herr ist gerecht. Er steht zu unserer Beziehung. Er hält zu mir. Er trägt mich durch. Meine Lieben, wir können diesen noch vor uns liegenden Weg des Glaubens nur dann ausdauernd gehen, wenn wir unseren Blick nicht auf uns richten, sondern auf Gott, auf seine Treue und Gerechtigkeit. Zu einem solchen Durchhaltevermögen fordert auch der Schreiber des Hebräerbriefs seine Leser auf. Und er tut das, indem er eine ganze Reihe von Menschen aufzählt, die aus dem Glauben lebten und die Gott zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht hatten und die auch eine Leidenschaft für ihn hatten. Im 11. Kapitel können wir die Namen dieser Glaubensmenschen nachlesen. Keiner von ihnen lebte ohne Sünde. Sie alle machten Fehler und waren zeitweise auch ungehorsam und rebellisch. Doch Gott blieb bei ihnen. Und so lernten sie, bei Gott zu bleiben. Und am Ende der langen Liste folgt die Aufforderung, die auch uns heute gilt. Und ich möchte sie noch lesen. Hebräer 11 oder 12, Vers 1. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten. Den Anfänger oder den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Und weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Lass uns, liebe Geschwister, diesen Weg des Glaubens ebenfalls mit aller Ausdauer gehen und wenn Stürme und Angriffe kommen, in welcher Form auch immer, und sie werden immer wieder kommen, auch jetzt weht der Sturm dieser Pandemie über diese Welt. Es gibt die Stürme, immer wieder. Lasst uns, wenn der Angriff kommt, wenn der Pflug der Gottlosen sich über unseren Rücken gräbt, lasst uns nicht verzweifelt stehen bleiben und aufgeben, sondern lasst uns auf Jesus, unseren Herrn, sehen, der so viele Anfeindungen von gottlosen Menschen ertragen musste. Wir wollen unseren Blick auf ihn richten, denn er ist treu. Er ist gerecht und er hält uns und er hat verheißen, uns ans Ziel zu bringen. Und ich wünsche es mir und ich wünsche es uns allen, dass wir eben mit Ausdauer diesen Weg gehen. Und vielleicht können wir ab und zu einfach in den Refrain dieses großartigen Liedes einstimmen. Seit frühester Jugend haben meine Feinde mich oft bedrängt. So soll Israel sprechen und so kann ich mit Israel es auch sagen. Seit frühester Jugend haben meine Feinde mich oft bedrängt. Dennoch haben sie mich nicht überwältigt. Denn der Herr ist gerecht.